온다.
비온다.
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 스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Willkommen zum Onda Info 179. Das spannende und absurde Polittheater in Südamerika hat auch uns beschäftigt. Wir wagen eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse sowie einen wenig positiven Ausblick auf die Zukunft. Der aktuelle Boom der Biokraftstoffe geht auch an Argentinien nicht spurlos vorbei. In der Pampa wird immer mehr Soja angebaut, zulasten der Umwelt. Die Regierungsvertreter drücken bei Umweltvergehen beide Augen zu, doch inzwischen regt sich Widerstand in der Bevölkerung. Vor gut 7 Jahren verhinderten die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Cochabamba in Bolivien die Privatisierung ihres Trinkwassers. Doch seitdem hat sich wenig geändert. Warum das so ist und was verbessert werden kann, verraten wir in einem Bericht. Die Nachrichten kommen diesmal ebenfalls aus Kolumbien, wo am 6. März große Kundgebungen gegen die Gewalt der Paramilitärs stattgefunden haben. Und aus Nicaragua, wo nicht die Müllarbeiter streiken, sondern die Bewohner der Müllkippe, die von dem Müll leben. Wieder hoffen wir auf euer Interesse, empfehlt uns weiter und ein bisschen Feedback wäre auch mal ganz nett. Aber jetzt geht's erstmal los mit Musik auch aus Kolumbien, nämlich von Sangre de tu Sangre.
Rechazo social, diferencias marcadas. Quién es mejor, quién es peor, cuestionan. Si tienes precio o no vales nada, decide la sociedad en busca de libertad. Vencer o morirle más sin fin, diferencias sociales de sexo, raza. La injusticia nos arrasa con su poder, el norte ataca, el sur cede, pues el dólar manda. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Si eres negro no es igual, por ser mujer me descartan, con dinero vales más. Ricos, pobres, negros, blancos, sexo débil, cruel discriminación. Sociedad que muere en malas acciones y juzga apariencias sin ver razones. Poder del dinero, izquierda o derecha, opresión, corrupción, las guerras. América grita por liberación y mi latina rimas de revolución.
Comienzo relato, me quedo sin fin, raza, resistir, vivir o morir, vencer, acabar, buscar igualdad. Si clavas han sido camal o serás, América entre cadenas, ahora pide libertad. Libertad, libertad, para pensar, tinieblas o luz, con guerra la paz, derecha o izquierda, ¿qué puede pasar? Si abajo ahora estamos arriba, camal, la paz de los ricos, miseria total. Ya tú verás, verás que harás, ¿qué va a pasar? Ratatata, punto de quiebra, gobierno acabar, acaba la raza, se va a exterminar. No creas en ellos, te van a explotar, es tu tierra que sufre, tu diente destruye, tu gente se hunde por corrupción, América se pudre.
Pero como un tiro va pegando tu mentira, destrozando dinastía, revolución. Concha, América, América. Concha, América, América. Concha.
Kolumbien. Letzten Donnerstag fanden weltweit Kundgebungen gegen die Gewalt der kolumbianischen Paramilitärs statt. In rund 80 Städten, darunter auch in Berlin, Paris, New York und London, gingen die Menschen auf die Straße, um der Opfer zu gedenken. Allein in Bogotá waren es 200.000. Sie zeigten ihre Solidarität mit den rund 4 Millionen vertriebenen Kolumbianern, den 11.000 Verschollenen und den 3.000, die von den Paramilitärs ermordet und in Massengräbern verscharrt wurden. Da zahlreiche Regierungsbeamte nachweislich enge Kontakte zu den Paramilitärs halten, wurden die Proteste in vielen Orten gleichzeitig zu Protesten gegen Uribe und gegen seine Regierung. Bereits im Vorfeld hatte die Aktion heftige Diskussionen ausgelöst. Als eine kolumbianische Menschenrechtsorganisation im Februar zu der Demonstration aufrief, verurteilte José Gaviria, ein Berater des Präsidenten Uribe, diese als von der FARC initiiert.
Es ist nicht so, dass es mir nur nicht gefällt, sondern dieser Marsch ist eine Falle der FARC. Es handelt sich um einen Versuch, uns glauben zu machen, dass der Bürgerkrieg in Kolumbien von zwei gleichermaßen hinterhältigen Parteien geführt wird, die zu gleichen Maßen Fehler begehen.
Ivan Cepeda, Präsident der kolumbianischen Menschenrechtsorganisation Bewegung der Opfer von Verbrechen des Staates, bedauert den Versuch der Regierung, den Grund der Proteste zu verschleiern.
Wir halten diese Behauptung der Regierung für verantwortungslos. Sie verwandelt die Demonstrationen in eine Art Konfrontation und das ist genau das, was wir nicht wollen und zu vermeiden suchen. Es handelt sich hier um eine Hommage an die Opfer. Wir wollen den Fokus darauf richten, was mit den Vertriebenen passiert, was mit den Verschwundenen passiert und mit denjenigen, die von Paramilitärs und Staatsbeamten ermordet wurden.
Laut Cepeda erlebt Kolumbien momentan eine extreme Polarisierung der Fronten. Dies war bereits die zweite Großdemonstration innerhalb eines Monats und die jüngsten Ereignisse lassen vermuten, dass bald noch weitere folgen könnten.
Nicaragua.
Die beiden großen Tageszeitungen Nicaraguas warnen in ihren letzten Ausgaben vor der drohenden Gesundheitsgefährdung der Bewohner, besonders der Kinder Managuas. In den Straßen der Hauptstadt des Landes sammelt sich seit Anfang März Müll an, der nicht auf die örtliche Müllkippe transportiert werden kann. Die Folge ist die zunehmende Verschmutzung Managuas und die damit einhergehende Verbreitung von Krankheiten. Grund hierfür ist ein Streik auf der Müllkippe La Chureca im Nordosten der Stadt. Die Zufahrten des 42 Hektar großen Areals werden seit der vergangenen Woche von den Bewohnern der Müllkippe, den Chodequeros, versperrt. Die 280 Familien bestreiten ihren Lebensunterhalt mit der Trennung der Abfälle und dem Verkauf der gesammelten Wertstoffe. Die Chodequeros sehen ihre einzige Einnahmequelle durch die Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr bedroht, da diese die lukrativsten Wertstoffe, also Papier, Zink, Kupfer und Brennstoffe, schon vor dem Entladen des Mülls heraussortieren. Übrig bleiben nur noch Plastikflaschen. Die Stadt Managua löste das Problem mit einem Abkommen, das darauf hinweist, dass die städtischen Müllmänner die wertvollen Abfälle nicht für sich beanspruchen dürfen. Das Abkommen wurde allerdings nach Aussagen der Chodequeros nicht von ihren Repräsentanten unterzeichnet, sodass der zunächst beigelegte Streik wieder aufgenommen wurde. So ist die Stadt gezwungen, den anfallenden Müll weiterhin in der Stadt anwachsen zu sehen, beziehungsweise für einen höheren Kostenaufwand auf entlegene Mülldeponien zu verfrachten. Der Vizebürgermeister kündigte nun an, sich zwecks einer Lösungsfindung mit der nationalen Polizei in Verbindung zu setzen. Krankheiten wie Tuberkulose durch die schlechten hygienischen Verhältnisse und Krebs durch verschimmeltes Essen sind unter den 1700 Bewohnern der Müllkippe weit verbreitet. Der Gefahr, die den übrigen Städtern jetzt droht, sind die Chodequeros schon lange ausgesetzt.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/ponal.
Nación de desigualdad, atropello, injusticia. Domina el poder del dinero, el pueblo pobre y el rico primero. Derechos humanos pisados, ignorados, pueblos con hambre, falta resultados. Discriminaciones, desastres, guerra, tortura, masacre, miseria, violencia. Que oprimen, acaban, apartan, humillan, confunden, destrozan la vida y el anhelo de muchas personas que siempre luchan por subsistir en un país donde no vale nada la vida. Desigualdad, desenfrentamientos, revolución, injusticia con campesinos huyendo a la guerra. De tomas, guerrillas, paramilitares, partidos políticos, víctimas del sistema de un imperio que tras generación va cosechando litigio y furor. Luchas, combates, cruzadas, batallas por la verdad. Ja, chicos que matan y mueren por hambre y miseria, porque el hambre mata y la miseria obliga a matar. Pero más miserable eres tú, socio burgués, impunante sufrimiento. Señores de altos mandos que imponen, matan y luchan por el poder. América Latina, América sufrimiento, cegada de opresión.
Me como un tiro, va pegando tu mentira, destrozando dinastía, revolución, concha. Me como un tiro, va pegando con sabias líricas, atacando dinastía, revolución, concha. América, América, concha. América, América, concha.
Man muss sich immer dessen bewusst sein, was schon unser Befreier sagte. Gemeinsam werden wir unbesiegbar sein. Und dass der antiimperialistische Kampf unentbehrlich wird, auf unserem Kontinent, in unserer Region, auf der Welt, um die Befreiung der Völker zu erreichen.
Das sagte Raúl Reyes, Pressesprecher und Nummer 2 der FARC, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Kongresses linker Aktivisten in Quito, Ecuador, zu begrüßen. Es sollte sein letzter öffentlicher Auftritt sein. Wenige Tage später, am 1. März, führte die kolumbianische Armee einen nächtlichen Luftangriff auf ein Rebellenlager jenseits der Grenze zu Ecuador aus. Dabei starben Raúl Reyes und 26 weitere Personen. Wenige Stunden später wurde die Leiche von Reyes von der kolumbianischen Armee geborgen, nach Kolumbien gebracht und dort öffentlich zur Schau gestellt. Aber nicht deswegen erregte der Angriff weltweites Aufsehen, sondern weil sich das angegriffene Camp der FARC auf ecuadorianischem Staatsgebiet befand. Wegen dieser Grenzverletzung sah sich Kolumbien massiver Kritik ausgesetzt und rechtfertigte den Angriff mit einer Notlüge.
Nach Mitternacht griffen die kolumbianischen Soldaten an. Raúl Reyes und die Guerilleros begaben sich auf äquatorianisches Gebiet und beantworteten das Feuer von dort.
Doch nicht nur Guerilleros der FARC waren in dem Camp. Auch 6 linke Studenten der mexikanischen Universität UNAM waren dort. Sie waren von Mexiko zu dem linken Kongress nach Quito gereist und erst am Tag vor dem Angriff im Dschungelcamp angekommen. Nur eine Studentin überlebte.
Man konnte Hubschrauber oder Flugzeuge hören. Sie fingen an, Bomben dort abzuwerfen, wo wir uns befanden. Das ging eine Zeit lang und man konnte Schreie hören. Dann beruhigte sich alles ein bisschen. Nur die Hubschrauber und Flugzeuge flogen weiter über uns. Es war schon ca. 3 Uhr, als wir wieder die Bomben hörten.
Die Wellen der Empörung schlugen hoch. Denn Ecuador und Frankreich wollten mit Reyes und der FARC über die Freilassung weiterer Geiseln verhandeln, unter anderem auch von Ingrid Betancourt. Dies wurde durch den kolumbianischen, mit den USA koordinierten Angriff zunichte gemacht. Über eine Woche lang war die angespannte Situation in Südamerika ein internationales Top-Thema. Ecuador, Venezuela und Nicaragua brachen die diplomatischen Beziehungen zu Kolumbien ab. Dessen Führung konterte mit angeblichen Beweisen für terroristische Aktivitäten der FARC und deren Unterstützung durch Chávez.
Das Einzige, was ich bestätigen kann, ist, dass es eine Zahlung an die FARC gegeben hat, von der Regierung Chávez, um den Terrorismus zu unterstützen. Man spricht von Verhandlungen um 50 Kilogramm Uran, was bedeutet, dass die FARC wichtige Schritte in der terroristischen Welt unternehmen, um ein großer internationaler und globaler Aggressor zu werden.
Nur 2 Tage nach dem Angriff wurde Ivan Rios getötet, ein weiterer Guerillero aus dem 7-köpfigen Führungsgremium der FARC. Diesmal jedoch nicht von der Armee, sondern von einem angeblichen Guerillero, der sich Rojas nennt. Er tötete Rios und dessen Freundin und schnitt ihm die Hand ab, um zu beweisen, dass er ihn wirklich getötet hat.
Ich tat es, um mein Leben, das meiner Freundin und das eines weiteren Freundes zu retten.
Und wohl auch, um das Kopfgeld von 2,6 Millionen US-Dollar zu kassieren, welches die kolumbianische Regierung auf Rios ausgesetzt hatte. Stolz präsentierte die Armee den getöteten Rios und den noch lebenden Rojas, um zu beweisen, wie demoralisiert die FARC sei.
Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass sie sich besser ergeben.
Damit sind die Chancen auf weitere Geiselfreilassungen erheblich gesunken. Mit den bisher freigelassenen Geiseln wollte die FARC die kolumbianische Regierung dazu bringen, über den Austausch mit inhaftierten Guerilleros zu verhandeln. Nach den jüngsten militärischen Erfolgen der Armee wird Kolumbien dazu nun erst recht nicht mehr bereit sein, denn die FARC erscheinen geschwächter und isolierter als je zuvor. Erst wurden 2 ihrer Anführer getötet und dann haben die Präsidenten Correa, Chávez und Ortega plötzlich den brüderlichen Schulterschluss mit Uribe demonstriert. Denn so überraschend, wie die Krise begonnen hatte, wurde sie auch schon wieder beendet. Am 9. März, nach einer 8-stündigen Verhandlung in der Dominikanischen Republik, lenkten sämtliche Staatschefs wieder ein und gaben sich am Ende brüderlich die Hand. Der Präsident der Dominikanischen Republik, Leonel Fernandez, erklärte feierlich:
Alles, was wir hier wollen, ist, dass dieses Treffen mit einer Umarmung endet, bei der sich die Präsidenten Venezuelas, Kolumbiens und Ecuadors zusammen mit ihren lateinamerikanischen Kollegen die Hand geben.
Auch der kolumbianische Präsident Uribe kann sich freuen. Er hat die Möglichkeit für weitere Geiselfreilassungen erfolgreich torpediert und konnte sich wieder einmal als Hardliner präsentieren. Und obwohl Kolumbiens Armee die Verletzung der Grenze und damit den Bruch des Völkerrechts in Kauf genommen hatte, fiel die Kritik an Uribe recht milde aus. Und dass das Völkerrecht ruhig auch mal gebrochen werden kann, das haben schon Kolumbiens Verbündete, die USA, vorgemacht. Für die bisherigen und zukünftigen zivilen Opfer des Krieges ist das kein Grund zum Feiern. Esto no quería ladrar, querían un rugido de tigre, te ves chistes con garras, con dientes. Lo único que tienes es cuentas pendientes, en este caso el factor fue suerte. Llegaron embestidos con olor a muerte, sacas, pegas, te pum, te crees súper valiente. Ahora tiene más soles, te respeta mucha más gente. Para algunos mala fama, otro más poder, ten cuidado que te buscan. Te van pronto a joder por ahí, me han contado, te han visto mareado. De pronto no actuaste como era indicado, mirando para atrás. Mirando para el frente, ¿acaso tú el malo le temes a la muerte? Crónicas de una muerte anunciada, la vida andante que sigue caminante. Crónicas de una muerte anunciada, la vida andante que siguen caminantes. Crónicas de una muerte anunciada, la vida andante que sigue caminante. Crónicas de una muerte anunciada, la vida andante.
Argentiniens Pampa verändert sich. Inmitten ausgedehnter Rinderweiden und großflächiger Weizenfelder finden sich seit einigen Jahren immer mehr Anbauflächen für Soja. Der aktuelle Boom der sogenannten Biokraftstoffe ist auch an den Argentiniern nicht vorbeigegangen. Die unmittelbaren Nachbarn Brasilien und Paraguay machen bereits seit längerem vor, wie gerade Länder, die zu einem großen Teil vom Export ihrer Agrarprodukte abhängig sind, von diesem Boom profitieren können. Die Folgen des exzessiven Anbaus von Soja-Monokulturen dokumentieren Berichte aus dem Umfeld des Umweltministeriums. Die Böden laugen schnell aus, die Fruchtbarkeit ist nach wenigen Jahren erschöpft. Gleichzeitig werden Wälder abgeholzt, um Platz für die Plantagen zu schaffen. Dass sich die Behörde trotzdem nicht berufen fühlt, dagegen einzuschreiten, hat fest verwurzelte strukturelle Ursachen, sagt Eduardo Brusetta vom Dachverband der argentinischen Umweltorganisationen.
Es gibt eine Umweltkrise in Argentinien, weil sich die Politik seit langem nicht dafür interessiert, Gesetze für den Schutz der Umwelt auszuarbeiten und diese vor allem in den verschiedenen Regionen unseres Landes umzusetzen. Es gibt mittlerweile Bemühungen, dieser Krise etwas entgegenzusetzen. Dann gerät man aber schnell mit den Interessen von Leuten in Konflikt, die sich seit Jahrzehnten ohne Rücksicht auf die Umwelt bereichern.
Vom argentinischen Staat fühlen sich besonders die kleinen Landwirte im Stich gelassen. Eine Mischung aus Eigennutz und Abhängigkeit bestimme das Denken und Handeln der Politiker und verhindere jegliches Bewusstsein für die ökologischen Konsequenzen des Raubbaus an den natürlichen Ressourcen. Davon ist jedenfalls Landwirt Rafael Martinez fest überzeugt. Er selbst verkauft nur biologisch angebaute Produkte und engagiert sich für den Schutz der Umwelt.
Ich persönlich glaube, dass der Staat nicht den Interessen der Bevölkerung dient. All diese ganzen Regierungen sind erstens an ihrem eigenen Einkommen interessiert. Und zweitens sind sie von den ökonomischen Interessen derjenigen Gruppen abhängig, die sie in Wahlkampagnen unterstützen.
Ein prominentes Beispiel für den rücksichtslosen Abbau der natürlichen Ressourcen ist der klassische Energiesektor. Argentinien ist reich an Erdöl- und Gasvorkommen. Die Förderung und Verarbeitung dieser Ressourcen befindet sich in den Händen internationaler Konzerne, die ohne jegliche Beschränkungen ihre Geschäfte machen, erklärt José Rigane, Generalsekretär der Gewerkschaft der Beschäftigten im Energiesektor.
Die multinationalen Konzerne kümmern sich wenig um die Erschließung neuer Energiequellen. Sie kümmert vielmehr die vollständige Ausbeutung und Plünderung der vorhandenen Ölquellen. Und dabei verwenden sie alle ihnen zur Verfügung stehenden Verfahren, wie der Einsatz chemischer Substanzen, um ein Maximum an Öl fördern zu können. Die Kontamination der Böden und des Wassers sind direkte Folge dieser Art der Ölförderung. Es gibt einige Orte, wie beispielsweise in der Provinz Neuquén, in denen aus dem Wasserhahn statt Wasser ein Kerosingemisch kommt. Dieses Ausmaß der Kontamination zeigt doch, dass in diesem System das Leben überhaupt keine Rolle spielt.
Umweltverbände weisen auf ein weiteres gravierendes Umweltproblem hin, das seit Jahrzehnten existiert und an dessen Beseitigung ebenfalls nicht gearbeitet wird. Über das ganze Land verteilt gibt es über 2000 offene Müllkippen unter freiem Himmel, die keinerlei Kontrolle unterworfen sind. Dort kann praktisch alles abgeliefert werden, auch hochgiftiger Sondermüll. Und trotz gesetzlicher Vorgaben ist die allgemein übliche Art der Beseitigung des Mülls das unkontrollierte Verbrennen. Mit gravierenden Folgen für die lokale Bevölkerung, sagt Umweltschützer Eduardo Brusetta.
In diesen Zonen gibt es heute Kinder mit chronischen Atemwegserkrankungen und Hautausschlägen. Man muss deutlich sagen, dass die fehlende Kontrolle der Müllhalden von Seiten des Staates kriminell ist, da dort jeden Tag und jede Minute giftige Dämpfe entstehen. Lungenkrebs ist eine weitere unvermeidliche Folge dieser giftigen Dämpfe. Das ist mehr als nur ein Umweltdelikt. Das ist ein soziales Verbrechen.
Gegen diese erschreckenden Zustände regt sich Widerstand in der argentinischen Bevölkerung. Um auf die mangelhafte Umweltpolitik der staatlichen Vertreter aufmerksam zu machen, haben sich im ganzen Land unterschiedliche bürgerschaftliche Vereinigungen gegründet. Auch vor radikalen Maßnahmen schrecken diese Initiativen nicht zurück, wenn es darum geht, unter ihren Landsleuten ein grundsätzliches Bewusstsein für den nachhaltigen Umgang mit der Umwelt zu schaffen.
Ich glaube, dass die bürgerschaftlichen Vereinigungen das einzige Instrument sind, um das Ausmaß der Umweltkrise bekannt zu machen. Nur von unten kann Druck entstehen, damit oben endlich Entscheidungen getroffen werden. Wenn nicht Straßen und Müllhalden blockiert worden wären, wenn nicht Unterschriften für die Durchführung von Plebisziten gesammelt worden wären, dann wäre dieses Ausmaß immer noch nicht bekannt. Einige Projekte zur Ausbeutung von Bodenschätzen konnten so vorläufig gestoppt werden. Andere existieren leider weiterhin.
Einige wenige staatliche Akteure haben nicht zuletzt wegen dieses bürgerschaftlichen Engagements damit begonnen, umzudenken. So hat das staatliche Ernährungsprogramm Pro Huerta, was so viel bedeutet wie Ja zum Kleinanbau und das dem Sozialministerium untergeordnet ist, ein Projekt initiiert. Unterstützt werden Kleinbauern, deren Land sich in unmittelbarer Nähe von riesigen Monokulturen befindet oder die von großen Firmen um ihr Land gebracht worden sind. Nicht nur die Dokumentation der Umweltschäden und der Rechtlosigkeit stehen im Vordergrund, sondern auch die praktische Hilfe durch Techniker. Für Fabian Alderete, Koordinator von Pro Huerta, ist das Projekt ein erster Schritt, um staatliches und bürgerschaftliches Engagement zu verbinden.
Dass der Staat sich allmählich dieser Themen annimmt, ist schon ein großer Schritt. Es wäre aber ein großer Fehler, abzuwarten und einfach auf einen Wandel zu warten. Vielmehr eröffnen sich neue Räume für die Diskussion und die Unterstützung von zivilgesellschaftlichem Engagement. Durch solche anerkannten Projekte wird vielen Menschen die Angst vor dem Staat genommen. Sie erkennen, dass es noch weitere Möglichkeiten gibt, diese Probleme zu lösen.
Y cada cosa en su lugar, cada carta es una muerte y cada pez te muestra cuál es hoy tu suerte. Invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste, sin duda que no cunda el pánico, el tiempo no existe. Emblemas derrumbados por las herramientas del Estado, lo suponía, ya está todo armado, el tinglado. Y cuántos platos rotos se pagan realmente por el veto al otro. Y es buena foto, pero el polvo dura poco.
Andando la milonga, en la esquina. Bueno, el bar. Cantando la milonga.
Siempre es igual.
En la esquina. Bueno, el bar.
Lágrimas, hebras de un destino clandestino. Resbalan sobre el filo de una alfombra de puñales. Ya no pares. Todos somos como animales. Sometidos al peligro desde las profundidades por los bares. Susurran y se ocultan cargando un triste llanto. Síntomas de último tango en el suelo me pianto. Y al ras del piso voy pasando. Otro pasajero soportando.
Este pasajero.
De pasajeros en un viaje inmoral por los pasillos de la capital. Siempre es igual, otro animal. Hora de quebrar este silencio. Y abajo en la baldosa se vuelve otro comienzo.
Die Stadt Cochabamba wurde berühmt wegen des Wasserkriegs. Vor gut 7 Jahren zwang die Bevölkerung der zentralbolivianischen Stadt den US-Multi Bechtel in die Knie und verhinderte die Privatisierung des lokalen Wasserunternehmens. Die Ziele der sozialen Bewegungen waren klar. Die Menschen wollten nicht, dass das Wasser zu einer Ware wird, denn dadurch sah die Bevölkerung ihre Versorgung mit Trinkwasser gefährdet. Im Guerra de Agua waren es insbesondere die Bewohner der Armenviertel in der Zona Sur, die sich gegen die Privatisierung wehrten. Gerade an ihrer Wasserversorgung hat sich bis heute aber nicht viel geändert. Einige Kilometer südlich vom Stadtzentrum Cochabambas befindet sich Mineros. Einer der informell entstandenen Stadtteile der drittgrößten Stadt Boliviens. Die Straßen sind hier holprig und nicht mehr geteert und man braucht einen Allrad-Jeep, um bis in das Zentrum des am Hang gelegenen Stadtteils vorzudringen. Hier in Mineros gibt es auch 7 Jahre nach dem Guerra de Agua, dem Wasserkrieg, keine Wasserleitungen. Die Wasserversorgung ist dürftig und wird in Eigenregie organisiert oder durch Tanklastwagen gewährleistet. Jeden ersten Sonntag im Monat ist in Mineros Stadtteilversammlung. Die Bewohner treffen sich auf den zentralen Platz des Viertels, der an eine Kiesgrube erinnert. In einem großen Kreis stehen etwa 200 Bewohner um ein provisorisch aufgebautes Rednerpult herum. In der Mitte des Platzes spielen Kinder in einer Pfütze, die der letzte Regen zurückgelassen hat. Die Bewohner bereden die Probleme des Viertels wie den öffentlichen Nahverkehr, den Bau eines Sportplatzes und Wasser. Das Thema brennt den Bewohnern in allen Vierteln der Zona Sur unter den Nägeln, wie Cristina Cielo, Mitarbeiterin bei der NGO Centro Vicente Cañas, weiß.
Es gibt hier einen großen Bedarf, vor allem in Mineros. Die Viertel, die am weitesten entfernt liegen, die am wenigsten Infrastruktur haben, bezahlen mehr für das Wasser. In der Zona Norte, die an das Wassernetz angeschlossen ist und die Mittelklasse und Oberklasse lebt, bezahlen sie viel weniger für das Wasser. Hier in der Zona Sur müssen sie die Tanklaster bezahlen, die das Wasser bringen.
Por cantidad de agua que la gente paga acá, porque tienen que pagar por los carros cisternos que vienen.
Die Qualität dieses Wassers ist sehr schlecht. Es schäumt und stinkt und ist weit entfernt von trinkbarer Qualität. Über 7 Jahre nach dem erfolgreichen Kampf gegen die Privatisierung des Wassers in Cochabamba hat sich für die Bewohner in der Zona Sur nur wenig geändert. Bis heute ist Cochabamba eine geteilte Stadt geblieben, geteilt in jene Bewohner im Norden der Stadt, die Wasser haben, und jene im Süden, die beim Thema sichere Trinkwasserversorgung das Nachsehen haben. Dabei beteiligten sich besonders die Bürger der Zona Sur im Wasserkrieg aktiv bei den Demonstrationen und Straßenblockaden. Wegen dieser massiven Proteste musste sich der US-Konzern Bechtel nach nur 4 Monaten aus dem Wassergeschäft in Bolivien wieder zurückziehen. Das Wasserunternehmen Semapa wurde daraufhin in die öffentliche Hand zurückgeführt. Die Bevölkerung wählte 4 Bürgerdirektoren in den Vorstand des Unternehmens. Sie sollten die Garanten sein für die Verbesserung der Trinkwasserversorgung für alle Cochabambinos und das Unternehmen kontrollieren. Bewirkt haben sie nichts. Die Basis aus den Armenvierteln ist deswegen heute sehr enttäuscht. Luis Patiño vom Wasserkomitee des Stadtteils Mineros.
Es ist ein Staatsunternehmen und viele Leute, die in Anführungsstrichen behaupten, dass sie sich um das Unternehmen sorgen, wollen nur ihre Taschen füllen. Sie machen das nicht, um die Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Semapa ist eine Grunddienstleistung für uns, aber leider wird das in der Unternehmensführung nicht so gesehen. Es gibt private Interessen und die Leute gehen rein, um das Unternehmen auszuplündern und nicht um zu dienen.
Trotz der Kontrolle richtete das Management Versorgungsposten für das eigene Klientel ein. Gelder, die für Investitionen gedacht waren, verschwanden. Schlimmer noch, einige der Bürgerdirektoren ließen sich in den Sumpf der Korruption hineinziehen. Die öffentliche Kontrolle sieht auch die Kommission für ein integriertes Wasserkonzept für Bolivien im Fall Semapa als gescheitert an. Die Kommission ist ein Sammelbecken verschiedener NGOs in Bolivien, die sich mit Wasser beschäftigen. Ida Alejandra Peñarada, Mitarbeiterin der Kommission.
Dieses Modell hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Aus politischen Gründen, aber auch aus mangelndem Interesse der Leute. Auch, weil man nicht wusste, wie eine soziale Kontrolle aussehen könnte. So konnten wir diesen Prozess nicht gut voranbringen, ein öffentliches Unternehmen aufzubauen. Das Unternehmen Semapa ist in eine Krise geraten, weil die Bürgerdirektoren nicht die Erwartungen erfüllt haben. Die Leute haben sich davon abgewandt und nehmen nicht an den Wahlen der Bürgerdirektoren teil.
Nur noch 5% der Bevölkerung beteiligen sich an den Wahlen für die Kontrollposten im Wasserunternehmen. Dennoch ist der Kampf ums Wasser aus ihrer Sicht nicht vergebens gewesen, auch wenn noch viel Arbeit wartet.
Der Wasserkrieg hat uns geeint, weil wir alle gegen die Privatisierung des Wassers waren. Heute finden wir uns an verschiedenen Orten wieder. In der Zona Norte muss man über das Problem des Abwassers sprechen und woher das Wasser kommt. In der Zona Sur muss man anfangen, eine Wasserversorgung aufzubauen, damit es eine gerechte Verteilung des Wassers gibt. Hier muss man mit der Arbeit anfangen, Bewusstseinsbildung und ein gemeinsames Wassersystem.
Dass eine schnelle Verbesserung ihrer Situation nicht möglich ist, wissen auch die Bewohner von Mineros. Auf die Frage, ob es einen neuen Wasserkrieg bräuchte, um ihre Situation zu verbessern, schütteln sie mit dem Kopf. Wenn man das Pro und Contra eines Aufstandes abwäge, so die Bewohner des Armenviertels, sei es besser darauf zu setzen, dass man die Mitbestimmung bei Semapa verbessert. Bis es soweit ist, setzt man im Stadtteil Mineros auf ein eigenes Wasserversorgungssystem. Mit Hilfe einer NGO aus Holland werden jetzt Zisternen gebaut und ein eigenes Kanalisationssystem gegraben. So hofft man, von dem schlechten Wasser der Tanklastwagen in naher Zukunft unabhängig zu werden. Die Zisternen sollen während der Regenzeit das Wasser sammeln, um dann den Stadtteil auch in der Trockenzeit versorgen zu können.
Siempre es igual, otro animal, hora de quebrar este silencio. Ya abajo en la baldosa se vuelve otro comienzo.
Cantando la milonga.
Siempre es igual,
que en la esquina vuelve el bar.
Miles de pasajeros.
Cantando la milonga.
Siempre es igual,
que en la esquina vuelve.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.